Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht einen ganz festen Fahrplan habe. Hier ist ja alles gut organisiert, es gibt feste Fahrpläne. Ich habe also jetzt nicht einen festen, klaren Fahrplan, was Sie die nächsten 60 Minuten erwartet. Das liegt an Ihnen. Ich will es im Dialog machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dazwischen fragen, wenn Sie unterbrechen. Wenn wir vielleicht an manchen Stellen, wo eine Diskussion sinnvoll ist, bereits auch diskutieren. Wir werden ja im Laufe des Tages noch oft Gelegenheit haben zu diskutieren. Also, ich würde mich freuen, wenn Interaktion passiert. Die erste große Frage, die ich Ihnen stellen will, ist: Was verstehen Sie unter Datenschutz? Ich habe das Thema gehört. Mir wurde das Thema aufgegeben. Ich kann jetzt über Datenschutz reden. Und wenn ich Sie für Juristen halte, wenn ich Ihnen unterstelle, dass Sie das Wort verstehen wie Juristen, dann darf ich jetzt im Folgenden über Technik kaum sprechen. Da müsste ich jetzt 60 Minuten darüber reden, wie wir Menschen schützen vor den unerwünschten Auswirkungen von Datenverarbeitung. Ne? Also es ist wie Hustensaft. Hustensaft nehmen Sie auch nicht, damit Sie husten, sondern der Hustensaft soll Sie vor Husten schützen. Und Datenschutz, wenn Sie es jetzt ein bisschen pointiert sagen, ist im Wesentlichen der Schutz vor Daten, nicht der Schutz der Daten. Ne? Hustensaft soll schützen vor Husten und ne, nicht den Husten schützen. Vielleicht haben die Veranstalter auch gemeint, ich soll über was ganz anderes reden. Wenn die Juristen das Thema gestellt hätten, würde das dann lauten: Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Datensicherheit. Dann hätte ich im Wesentlichen über technische, vielleicht noch ein bisschen über organisatorische Maßnahmen zu reden. Dann ginge es tatsächlich darum, wie Daten geschützt werden. Jetzt habe ich im Vorfeld mit den Veranstaltern nicht diskutieren können, was die meinen. Was meinen Sie? Was wollen Sie hören? Worüber soll es heute Morgen gehen? Mein Gefühl ist, man wird über beides reden müssen. Weil, naja, primär in der Gesellschaft geht es um die Menschen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie Sie sich fühlen. Also ich fühle mich wichtiger als mein Computer, ja? Also subjektiv, ja? Ich räume auch Ihnen das Recht ein, dass Sie wichtiger sind als mein Computer. Das ist vielleicht ungewöhnt, je nach Community erntet man jetzt da schon Kopfschütteln. Aber eigentlich meine ich, dass das richtig ist. Ich glaube sogar, dass ich das in 30 Jahren noch meine. Also, vielleicht geht es um beides. Und vielleicht hängt ja auch beides, das wird eine der Thesen sein von dem Vortrag, ganz eng zusammen. Vielleicht fange ich an mit der Geschichte des Datenschutzes. Keine Sorge, es wird nicht sehr lang. Das, was ich betonen möchte, ist: Datenschutz ist viel, viel älter als das, was wir heute unter Computern oder Internet verstehen. Es gibt ganz alte Dinge. Es gibt ein Beichtgeheimnis, es gibt ein Arztgeheimnis, es gibt ein Steuergeheimnis. Jetzt habe ich sicherlich noch viele vergessen, die auch sehr alt sind. Sind vermutlich entstanden durch Erfahrung, dass Menschen Gesellschaften erlebt haben, dass es für die Gesellschaft nützlich ist, wenn man seinem Arzt alles anvertrauen kann, wo es kneift, wo man Probleme hat, was los ist, damit er einem gut helfen kann. Und dass es beispielsweise sinnvoll ist, dieses Geheimnis zu schützen, dass man nicht befürchten muss, dass der Arzt bei nächstbester Gelegenheit irgendjemand anders etwas darüber erzählt, sei es einem Polizisten, einem Geheimdienstler, einem Personalchef, wem auch immer, weil in der Summe dann die Auswirkungen für die Gesellschaft eher schlecht sind, weil Menschen dann etwas ungesünder werden. Weil es wird ihnen weniger gut geholfen, wenn sie nicht mehr glauben, sich dem Arzt wirklich anvertrauen zu können. Ich vermute also, dass viele alte Datenschutzsachen eher aus Belang der Gemeinschaft heraus entstanden sind, als aus Belang des Einzelnen. Dass das der Einzelne im Mittelpunkt steht und dass wir heute, wenn wir über Datenschutz reden, das Recht des Einzelnen meinen, grundsätzlich selbst darüber zu bestimmen, welche seiner personenbezogenen Daten er in welcher Situation wem offenbart, das ist so in etwa die Definition von Datenschutz in dem sogenannten Volkszählungsurteil von 1983, dazu dann später noch ein bisschen mehr. Das ist vermutlich eher etwas Neues, geprägt davon, das kennen Sie, Aufklärung, Menschenrechte, hier in unserer Kultur, das Individuum steht im Mittelpunkt, seine Entfaltung. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wenn sich die Individuen gut entfalten und verwirklichen, dass es dann auch der Gemeinschaft gut geht. Ja, was in der Geschichte wird dann erlebt, nämlich dass Datenschutz dann, wenn Datenspeicherung, Datenverarbeitung möglich wird, na gut, jetzt ist die Frage, ab wann wird das möglich? Wir haben hier in Sachsen schon vor weit mehr als 100 Jahren mechanische Rechenmaschinen entwickelt und gebaut. Waren nicht die ersten, aber hier, das war eine der Produktionsstätten, wo sowas gemacht wird. Sie brauchen ein paar Häuser weitergehen, finden Sie ein Museum, technische Sammlung, da finden Sie einige dieser Geräte. Es gab dann nach dem Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen einen riesen Aufschwung dieser Technik. Wir waren vor vielleicht 25, 30 Jahren so weit, dass das sehr viel möglich war, mitunter noch teuer, aber möglich. Vor 10 Jahren war es dann, denke ich, schon sehr, sehr preiswert. Und heute kostet die technische Datenverarbeitung, die technische Erfassung, das technische Speichern nahezu nichts mehr. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich die Spielregeln ändert. Wenn früher jemand Daten erfassen, speichern, verarbeiten wollte, brauchte er Geld. Es war umständlich. Und jeder überlegt sich natürlich, ob er jetzt die Umstände in Kauf nimmt, ob er das Geld investiert, ob er davon einen entsprechenden Nutzen hat. Das heißt also, so riesige Datenerfassung auf Vorrat vor 30, 40 Jahren wäre einfach nicht passiert, weil unwirtschaftlich. Heute technisch möglich, alle Daten zu erfassen und einfach mal zu schauen, was man denn später, kommen Sie ruhig vor, hier gibt es noch jede Menge Stühle, ich beiße nicht, ich kratze nicht, Sie können einfach kommen. Heute, man kann nahezu alles erfassen, alles speichern und einfach mal schauen, was man mit diesen Daten machen kann. Es geht so weit, dass Geschäftsmodelle so funktionieren, dass sie der Öffentlichkeit einen Service anbieten, von mir aus eine Suchmaschine. Und jetzt fragt man sich, warum macht man das? Und einer der Gründe, warum man das macht, ist, weil man einfach speichert, wonach Leute suchen. Vielleicht kann man daraus dann irgendwann Gewinn schöpfen. So, da haben sich in der Geschichte Dinge geändert. Die Änderungen sind bereits heute deutlich da. Die Frage ist, ob Sie sich jeweils bewusst machen, als derjenige, der eine Suchmaschine benutzt beispielsweise. Es ist klar, dass dann das Verständnis von Datenschutz, ist das jetzt wichtig? Brauchen wir das noch? Brauchen wir das in 50 Jahren noch? Müssen wir gar die Technik anpassen an den Datenschutz? Das ist im Wesentlichen eine Kulturentscheidung. Es gibt die extremen Pole, Technik wird verboten, es sei denn, sie ist datenschutzkonform. Und es gibt Haltungen wie, you don't have privacy anyway, get over it. Also es gibt keinen Datenschutz mehr, akzeptiere es. Das ist das Spannungsverhältnis. Sinnvollerweise, das ist jetzt meine Definition von sinnvollerweise, wird die Gesellschaft versuchen, zwischen diesen zwei Extrempolen einen Weg zu finden. Ich neige eher dazu, weil wir keine Reservegesellschaft haben, also wir können nicht sagen, wir machen jetzt ein großes gesellschaftliches Experiment und wenn das nicht klappt, hier sind noch jede Menge freier Stühle, kommen Sie ruhig vor, wenn das Experiment nicht klappt, dann drücken wir den Reset-Knopf, machen einen Reboot und machen die nächste Version des Experiments. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig, was ich so tue. Ich wäre also erstmal geneigt zu sagen, wenn Datenschutz jetzt in unseren westlichen Kulturen sehr wichtig war, über die vergangenen 150 Jahre, bewusst geworden mit der technischen Entwicklung vielleicht die letzten 40 Jahre, dann würde ich das erstmal in die Zukunft fortschreiben. Aber natürlich kann man diskutieren über alle möglichen radikalen Konzepte, aber Vorsicht, Sie haben nur eine Gesellschaft. Sie können nicht wieder zurücksetzen. Wie war die Geschichte dann des Datenschutzes? Es gab, so glaube ich, 1973 das erste Datenschutzgesetz weltweit. Das war in Hessen, also westliches Bundesland Hessen, glaube Hauptstadt Wiesbaden oder so. Da gab es das erste Datenschutzgesetz. Ich habe noch das Glück, den ersten Datenschutzbeauftragten zu kennen, den Herrn Simitis, also erster Datenschutzbeauftragter. Warum kam ein Datenschutzgesetz ins Leben? Naja, die Juristen oder auch die Politiker, also hier gibt es noch ein paar Plätze, winden Sie sich ruhig durch, machen Sie sich mit Ihrem Nachbarn vertraut, also kein Problem. Die Politiker haben das Gefühl gehabt, naja, durch die Datenverarbeitungsmöglichkeit entsteht eine neue Situation, wird vielleicht Macht anders verteilt. Wir brauchen Gesetze, die das regeln, die die Machtverteilung vielleicht in Grenzen halten. Sich damals war, das Neue ist, dass der Staat riesige Rechenzentren betreiben kann. Und Datenschutz damals wurde vor allen Dingen verstanden als Begrenzung der staatlichen Macht, also Stärkung der Bürgerinnen gegen Vollverdatung durch den Staat. Technikvision war also Großrechenanlagen, wenn Sie so wollen, der große Bruder. Auf Bundesebene gab es dann in der Bundesrepublik 77 das erste Datenschutzgesetz. Und ich habe selbst dann die Sache miterlebt, so etwa seit 83 bin ich in der Szene drin, habe dann viele Leute kennengelernt. Und Dinge, die man so etwa bis 1990 öfter gehört hat von den Datenschutzbeauftragten, ach, das sollte ich noch einführen, Datenschutzbeauftragte sind nicht vom Himmel gefallen, sondern wurden dann durch so ein Gesetz eingerichtet, also der Bund, die Länder haben sich Gesetze gegeben, die vorsahen, dass es einen Datenschutzbeauftragten geben soll. Das war meistens kein Informatiker, das war bis jetzt nahezu ausschließlich irgendein Jurist, weil sie ja wissen, dass Juristen alles können. Und wenn ein neues Gebiet kommt, dann nehmen sie am sinnvollsten Juristen. Die hatten dann natürlich, Sie kennen das, wenn Sie als Werkzeug oder als Hilfsmittel nur einen Nagel kennen, dann sieht alles einem Hammer verdammt ähnlich, was Sie in die Hand nehmen. Also es ist klar, dass Juristen auch denken, wenn wir irgendwo was ändern müssen in der Welt, machen wir das mit Gesetzen oder Verordnungen. So, und als ich dann so 83 ab die Leute kennengelernt habe, als Juristen, hatten wir erstmal gewisse Schwierigkeiten, uns zu verstehen. Meine Fragen, ja, wie wollen Sie denn jetzt durchsetzen, dass die Daten nicht kopiert werden? Ja, das ist doch verboten. Also die Frage, ob man das jetzt verhindern kann und durchsetzen muss, also ich habe dann insistiert und gemeint, also wissen Sie, so ein Verbot, das beeindruckt mich jetzt nicht. Wie wollen Sie es durchsetzen? Also wir haben eine Weile diskutiert und am Schluss musste ich mir dann meistens anhören, ja, also Herr Fitzmann, Mord und Totschlag ist auch verboten, aber hin und wieder passiert es. Da können wir nichts machen. Also hin und wieder werden halt Daten kopiert und das ist Lebensrisiko. Und warum soll das bei den Daten anders sein als bei Totschlag? Das müssen wir hinnehmen. Ich habe dagegen sehr lange angeredet, ich rede da auch teilweise heute noch gegen an, dass es ein paar wesentliche Unterschiede gibt. Also wenn jemand totgeschlagen wird, dann fehlt jemand. Okay, derjenige, der totgeschlagen wurde, geht typischerweise nicht mehr zur Polizei und beschwert sich. Aber es gibt andere Leute, denen er vielleicht fehlt. Da liegt normalerweise auch eine Leiche rum. Okay, Sie merken es. Oder gehen wir nicht so drastisch, Körperverletzung, Diebstahl und so weiter. Es gibt einen Betroffenen, der beschwert sich. Der kriegt es mit, der beschwert sich. Beim Kopieren von Daten, naja, da fehlen nicht Daten irgendwo, sondern das sind an einer anderen Stelle halt auch Daten, eine Kopie der Daten. Und derjenige, der die Daten zusätzlich hat, wird normalerweise nicht zur Polizei gehen und sagen, Edge, ich habe die Daten auch. Es gibt so ein empirisches Gesetz, dass normalerweise der Betroffene als Letzter erfährt, dass da irgendwelche Daten durch die Gegend vagabundiert sind. Sie kennen solche Dinge vielleicht im Kleinen, dass die ganze Abteilung schon rumdruckst und lacht und Sie als Betroffene merken als Letzter, dass Sie, so, und jetzt können Sie sich überlegen, was, das geht von ganz harmlosen Sachen los, die ich in der Schule erlebt habe, dass unser Lehrer zwei unterschiedlich farbige Strümpfe anhatte, er war der Letzte im Raum, der das gemerkt hat, es war auch der Letzte, dem wir es gesagt haben. Ja, verstehen Sie. So, also die Juristen hatten damals das Gefühl, es wird im Wesentlichen verboten, und das ist es. Das war in vielen anderen Gebieten der Gesellschaft das Übliche, vielleicht nicht so ganz adäquat bei Daten. Maßnahmen, die wir damals gesagt haben, um beispielsweise das Kopieren von Daten wirkungslos zu machen, beispielsweise Verschlüsselung, wurde damals von den Juristen gesagt, nee, nee, bloß keine Daten verschlüsseln, dann können wir ja nicht mehr kontrollieren, was die Daten bedeuten. Das habe ich nicht nur 83 gehört, das habe ich sicherlich auch noch im Jahre 1990 gehört. Wahrscheinlich habe ich das auch noch 95 von dem einen oder anderen gehört. Inzwischen hören Sie das von den Datenschutzbeauftragten nicht mehr. Da muss ich sagen, da haben einige Kollegen und ich ja einen gewissen Erfolg gehabt, dass denen inzwischen klar ist, dass es mit Gesetzen alleine nicht geht. Dass man also technische Maßnahmen braucht, die dann natürlich nicht nur Gutes bewirken, sondern vielleicht auch Schlechtes. Eine der Sachen ist, wenn Sie verschlüsselt haben, naja, dann können die Leute, die jetzt den Schlüssel nicht haben, nicht mehr kontrollieren, was die Daten bedeuten. Und das gilt für die Braven wie für die Bösen. Gegenwart. Heute meinen die meisten Datenschutzbeauftragten, wir brauchen Technik, die Datenschutz unterstützt, die Datenschutz fördert. Es gibt da ein tolles Abkürzung PET, also das ist jetzt nicht das Schoßhündchen oder Haustier oder wie auch immer, sondern in der Community heißt es dann Privacy Enhancing Technologies. Es gibt Förderprogramme der EU, wo solche Projekte gemacht werden. Es gibt auch bereits erste Firmen, die an der Stelle anfangen zu investieren. Es ist noch nicht Mainstream, aber es könnte in den nächsten 5 bis 10 Jahren Mainstream werden. Und zumindest was Forschungsförderung angeht, können wir uns momentan nicht beklagen. Also Geld sozusagen ist da für die Forschung und auch einiges Geld für Entwicklung. An der Stelle geht dann natürlich ein ganz großes Ringen los, weil wenn Sie jetzt Dinge technisch durchsetzen, dann sind die technisch durchgesetzt. Dann können Sie nicht hinterher kommen und sagen, Herr, wollten wir aber nicht, dass es technisch durchgesetzt ist. Also Sie müssen sich sozusagen als Techniker schon entscheiden, machen Sie es oder machen Sie es nicht. Also was passiert? Na, hin und wieder kommen Leute und sagen, oh, eure, gut, die meisten Leute sind höflich, aber sie denken vermutlich, scheiß Datenschutztechnik, hindert uns jetzt daran, dass wir dieses Verbrechen aufklären. Und hin und wieder muss ich dann sagen als Mensch, ja, das finde ich auch nicht gut, dass diese Technik jetzt möglicherweise diese Aufklärung des Verbrechens oder genauer gesagt die Aufklärung des Verbrechens auf diese Art und Weise verhindert. Also, was erleben wir? Ein großes Ringen. Wie viele Daten beispielsweise in der Telekommunikation sollen aufgezeichnet werden? Wer kriegt Zugriff auf diese Daten? Wofür darf er sie verwenden? Und so fort. Das ist eine Sache. Wir erleben bei unserem Institut, wir betreiben, da wird nachher noch ein Vortrag drüber gehalten, gibt es auch einen Workshop, einen Anonymisierungsdienst. JAP ist der Name der Software, die Sie dafür brauchen, um es zu benutzen. Und es stehen halt hin und wieder dann auch Leute vom Bundeskriminalamt buchstäblich vor unserer Tür und hätten gerne gewusst, wer damals, da kriegen wir dann Datum, Uhrzeit auf die Sekunde genau, und auf folgender IP-Adresse das und das getan hat. Manchmal würden wir da schrecklich gerne helfen, aber unser System ist halt so gebaut, dass es jetzt nicht den großen Bruder gibt, der sich sagt, okay, gut, das ist jetzt eine legitime Anfrage, erzählen wir. Wir können es nicht, wir wissen es nicht. Und es gibt natürlich auch andere Dinge, da müssen wir da ein bisschen schmunzeln, ja. Also wenn dann eine Lehrerin irgendwie so ein Gästebuch hat, frei schreibbar, und da schreibt irgendjemand ihrer Schüler, vermutlich ihrer Schüler, über unseren Dienst rein, die blöde Kuh hat keine Ahnung, wie man Unterricht hält. Und dann schreibt sie uns also einen Brief, wir sollen ihr doch bitte mal sagen, welcher ihrer Schüler das war. Dann muss ich sagen, dann hat die Dame eine Menge nicht verstanden, auch eine Menge über das Umgehen mit Kritik nicht verstanden. Sie könnte ja zunächst mal antworten auf die Sache und sagen, nee, ich gebe mir aber doch zumindest große Mühe. Dann könnte eine Diskussion in Gang kommen, Mühe geben alleine reicht nicht. Und dann müsste man irgendwie, so. Das ist die Bandbreite, die wir erleben. Da gibt es einen Ring. Und wenn ich das in die Zukunft projiziere, dann ist einfach zu erwarten, dass dieses Ringen nie enden wird. Weil Sie kennen den Spruch, Wissen ist Macht. In der Gesellschaft wird immer um Macht gerungen, das ist normal. In jeder Gemeinschaft wird um Macht gerungen, das ist normal. Es ist ganz klar, dass in einer Wissensgesellschaft um Wissen, um Information gerungen wird. Also seien Sie bitte nicht überrascht, wenn auch die nächsten 50 Jahre immer wieder gerungen wird, wie viel Datenschutz, wie viel Überwachung. Da geht es einerseits natürlich darum, was ist sozusagen das Gesellschafts- und Staatsverständnis. Viele Leute, die darum ringen, möchten natürlich etwas Gutes tun für die Gesellschaft. Zumindest werden sie argumentieren, dass sie etwas Gutes für die Gesellschaft tun wollen. Ich habe noch nie beispielsweise einen Politiker erlebt, der gesagt hat, er will nichts Gutes für die Gesellschaft tun. Er ist jetzt gerade Lobbyist für dieses oder jenes. Oder es geht ihm nur um seine Partei oder was weiß ich was oder sein Bild in der Geschichte. Jeder argumentiert normalerweise immer, es geht um die Gesellschaft. Ich unterstelle vielen Leuten, dass es ihnen auch wirklich um die Gesellschaft geht. Aber was sie sich jetzt genau unter Gesellschaft vorstellen, wie ihre Wunschgesellschaft aussieht, um wie viel Freiheit auf der einen Seite, und um wie viel Kontrollierbarkeit, Sicherheit, Gefahrlosigkeit auf der anderen Seite es geht, naja, darüber muss man dann reden. Also, da gibt es eine Menge Ring. Da gibt es hinter den Kulissen beispielsweise auch klare Strategierichtlinien. Beispielsweise Strafverfolger hatten vor etwa 5 Jahren eine klare Richtlinie, wenn wir gegen den Datenschutz argumentieren, dann argumentieren wir nie mit Statistiken, sondern immer nur mit Einzelfällen. Das heißt also, wenn mich was stört am Datenschutz, dann greife ich mir Einzelfälle, wo der Datenschutz jetzt hinderlich war und sage, der Datenschutz muss zurückgeschraubt werden. Weil das ist die effektivste Art einer Öffentlichkeit zu sagen, hier ist ein Problem. Ich könnte es natürlich jetzt als Datenschützer genau umgekehrt auch machen und sagen, okay, ich greife mir die Dinge, wo ich zu wenig Datenschutz hatte und argumentiere nur mit denen. Also brauchen wir mehr Datenschutz. Und was man halt, wenn man wirklich ins Gespräch kommen will, miteinander braucht, ist, dass man jetzt nicht mit Extremfällen argumentiert. Gesetze und vorbeugende Dinge sind normalerweise nicht auf den Extremfall zugeschnitten, sondern auf durchschnittliche Fälle. Und diese Diskussion, wenn ich jetzt sozusagen in die Zukunft gehe, ist hoffentlich etwas, was immer qualifizierter erfolgen wird, dass man sich nicht mit Totschlagargumenten verbal die Schädel einschlägt und dann sind sozusagen die Datenschützer aus Sicht der Verbrechensbekämpfer die ganz Bösen, die die Gesellschaft unterminieren. Und die Datenschützer sagen natürlich den Verbrechensbekämpfern, ihr mit eurer versuchten Totalüberwachung, ihr seid diejenigen, die die Demokratie kaputt machen. An der Stelle vielleicht Einschub, wenn Sie mal Gelegenheit haben, im Internet zu sein. Ich würde vermuten, da gibt es auch das Volkszählungsurteil von 83. Gucken Sie auch mal in die Urteilsbegründung, die ist interessant. Finden Sie zum Beispiel so Aussagen, dass wenn sich Menschen beobachtet fühlen, ändern sie ihr Verhalten. Und zwar in der Form, dass Menschen sich dann so verhalten, wie sie glauben, dass ihre Umwelt erwartet, dass sie sich verhalten. Also sie sagen nicht mehr, was sie wollen, sondern was sie glauben, was die Mehrheit will. Und es ist klar, dass sie an der Stelle am Ast der Demokratie sägen, weil die Demokratie beruht ja nun zentral darauf, dass jeder sagt, was er will, nicht, dass jeder sagt, was er meint, was die Mehrheit will. Das heißt also, mit null Datenschutz gibt es null Demokratie. Ich würde allerdings auch vermuten, und ich will jetzt nicht ins andere Extrem, mit null Verbrechensaufklärung haben wir vermutlich auch null Demokratie. Also da haben wir auch ein Problem. Da brechen dann andere Dinge zusammen. Also es muss gehen um eine sinnvolle Balance. So, was wird uns die Zukunft bringen? Bin ich optimistisch, bin ich pessimistisch? Technisch wird in der Zukunft sehr viel möglich sein. Die Vision Radio Frequency Identity, kleine Dinge, die für die Logistik gebaut werden, die Sie vielleicht demnächst auch in Konsumprodukten haben werden, mit entsprechenden Lesestationen, können natürlich, wenn man es missbräuchlich tut, benutzt werden, um Bewegungsprofile von Ihnen zu machen. Also man weiß dann immer, wo Ihr Hemd ist. Und meistens, wo Ihr Hemd ist, sind Sie nicht fern. Es sei denn, es liegt im Schrank oder im Wäschekorb. Aber wo Ihr Schrank, wo Ihr Wäschekorb steht, weiß man. Also wenn Ihr Hemd woanders ist, sind Sie vermutlich in der Nähe. Nicht sehr kompliziert, kommen viele Leute drauf. Jetzt kann man sagen, ist ja nicht weiter schlimm. Haben wir doch heute schon. Wenn ich Sie suche, wie finde ich Sie? Na, ich suche Ihr Handy. Vermutlich ist es eingeschaltet. Ein paar haben wir ja schon gehört, die waren eingeschaltet. Meistenteils sind die Menschen im Umkreis von wenigen Metern von ihrem Handy. Fein. Sie haben Datenbanken heute von den Mobilfunknetzen. Wir könnten technisch, wenn wir das wollten, Ihre Mobiltelefone bis auf wenige Meter genau orten. Damit hätten wir Sie auf wenige Meter genau. Und die einzige Methode, wie Sie sich dagegen schützen können, momentan ist, ja, schalten Sie Ihr Handy radikal aus. Alles andere hilft nicht. Wenn Sie sehr vorsichtig sind, nehmen Sie den Akku raus. Zumindest in Hochsicherheitsbereichen kommen Sie auch mit einem eingeschalteten Akku nicht rein. Also mit einem Handy mit Akku drin nicht rein, weil die Leute nicht sicher sind bei der heutigen Technik, was da alles gemacht wird. Also da ist einfach die Spielregel. Entweder bleibt das Handy draußen oder Sie nehmen den Akku raus. Also, RFIDs ist gerade ein Thema, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Und das Neue wird sein, Sie haben momentan ein Handy oder so Verrückte wie ich haben mehrere. Aber es sind nur relativ wenige Handys und die können Sie ausschalten. Wenn man jetzt anfangen muss, jedes Konsumartikel, den man gekauft hat, jedes Hemd, was weiß ich was, jedes Paar Söckchen, vielleicht noch jeden Socken einzeln zu durchsuchen und irgendwelches Zeug auszuschalten, es wird schon noch mal eine Stufe lästiger. Die Gefahr, dass man da was vergisst, viel höher. Das wird sicherlich ein Thema. Was sich auch ändern wird in den nächsten 20, 30 Jahren, zumindest ist das ein Ziel von den Informatikern, dass nämlich der Rechner, den Sie bisher noch, sagen wir mal, sehr bewusst erleben, also hier steht ein Rechner, das sehen Sie. Wenn ich will, dass der etwas tut, dann mache ich mir normalerweise bewusst, dass hier ein Rechner steht und ich bediene den. Also der Rechner wird jetzt nicht einfach merken, aha, er hält einen Vortrag, er ist jetzt an der Stelle, ich könnte mich mal einschalten, ich könnte mal die Folie wechseln. Da, wo Rechner heute sowas versuchen, zum Beispiel PowerPoint, ach, er beginnt eine neue Zeile, ich mache jetzt Großschreibung, nervt mich das tierisch. Aber ich habe noch nicht so richtig gefunden, wie ich das abschalte. Also da bin ich für Tipps sehr dankbar. Aber die Technikvision ist, dass der Rechner, die Netze in den Hintergrund rücken und uns einfach zu Diensten sind. Das wird ein Stück weit gelingen und das kann ich mir an manchen Stellen auch vorstellen. Also ich könnte mir zum Beispiel durchaus es sinnvoll vorstellen, wenn ich mich meiner Wohnung nähere, könnte sich die Heizung einschalten. Wenn ich und alle anderen Leute, die in der Wohnung leben könnten, weit weg sind, könnte man vielleicht Energie sparen. Oder wenn ich aus meinem Zimmer rausgelaufen bin, vielleicht könnte das Licht alleine ausgehen. Also ich kann mir manche Anwendungen vorstellen. Die Katze, also meine Katze, muss ich dann im Dunkeln zurechtfinden. Also das wird die auch. Und man muss auch Möglichkeiten haben, Ausnahmen zu regeln. Ja. An manchen Stellen kann ich es mir nützlich vorstellen. Im Ganzen ist natürlich diese Technikvision schon für unsere Kultur und für unseren Datenschutz eine echte Herausforderung, weil Datenschutz, wie wir es heute verstehen, heißt, Sie bestimmen für sich, was für Sie, für Ihre Daten gelten soll. Heißt, wenn ich mit diesem Rechner arbeite, sage ich diesem Rechner, der, weil es mein Rechner ist, er meine Daten verarbeitet, eine Menge über mich mitkriegt, wie er mit diesen Dingen bitte umzugehen hat. Dass ich damit noch ein paar Schwierigkeiten habe, weil ich zu dusselig bin. Dass der Rechner auch noch ein paar Schwierigkeiten hat, weil er vermutlich zu schlecht programmiert ist und noch zu viele unsichere Features hat, das ist nochmal was anderes. Da ist sicherlich auch nochmal sehr viel Arbeit zu machen, bis man an den Punkt kommt, dass man so einem Gerät wirklich vertrauen kann. Aber momentan wäre zumindest klar, wenn ich mit diesem Gerät arbeite, ich sage diesem Gerät, was es zu tun hat. Und es ist mein Gerät. Ich entscheide, ob ich so ein Gerät bei mir habe. Ich entscheide, welches Betriebssystem. Ich entscheide, welche Anwendungssoftware. Und wenn ich halt PowerPoint nehme, dann weiß ich, was mir passiert, wenn ich die Zeile wechsle. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie gehen in eine fremde Umgebung. Da sind Rechner in alles Mögliche integriert. Sie haben keine Chance zu wissen, was da los ist. Oder stellen Sie sich vor, in 20, 30 Jahren in unserer Kleidung alle möglichen Rechner, die alles Mögliche erfassen können. Sie begegnen irgendwem, Sie brauchen den gar nicht zu Hause zu besuchen. Der hat genügend Rechner-Equipment mit, dass Sie voll unter Beobachtung stehen. Das kann toll sein, wenn wir jetzt gewisse Gewaltverbrechen vielleicht nicht verhindern, aber dann sofort melden wollen. Oh, Drucksensor meldet, Schlag. Polizei wird sofort alle, mag für manche Anwendungen gut sein. Dann raufe ich mit meinem Sohn und dann steht die Polizei. Okay, jetzt kann man das wieder verbessern und so weiter. So, das ist dann eine komplett andere Welt, weil wir auf einmal Geräten begegnen, die nicht mehr unsere Geräte sind, sondern die Geräte von anderen. Und das, was die Juristen sich natürlich als allererstes werden einfallen lassen, nämlich eine Kennzeichnungspflicht, Vorsicht, Computer, Vorsicht, Sensor, bedeutet im Endeffekt, dass dann in allen Räumen, auf jeder Außenbekleidung, ein Warnhinweis sein wird, Vorsicht, Rechner. Und es wird ähnlich wirksam sein wie die Hinweisschilder auf Zigarettenpackungen, dass der Inhalt bei sachgemäßem Gebrauch möglicherweise ihre Gesundheit gefährdet. Das wird auch tierisch ernst genommen. Also das ist eine Technikentwicklung, wo ich sehen kann, dass es einen Trend dorthin geben wird, weil sich Menschen nicht hauptberuflich mit ihren Rechnern beschäftigen wollen und wo ich Probleme sehe, weil es der Vorstellung des autonomen Menschen, der entscheidet, was mit seinen Daten passieren soll, was wir heute unter Datenschutz verstehen, erstmal überhaupt nicht entspricht. Denn wer in dieser Ambient Intelligence World sagt denn, was gelten soll? Und ich bin immer skeptisch, wenn irgendjemand meint, er könnte ein für alle Mal für die gesamte Gesellschaft, für jeden sagen, was richtig ist. Wir haben einige Gesellschaftssysteme erlebt, einige gibt es nicht mehr, wo das versucht wurde. Es ist gelinde gesagt zumindest gefährlich. Ich will jetzt noch nicht sagen unmöglich, aber zumindest sehr gefährlich. Man kann es zuspitzen, da horchen Sie jetzt auch mal vielleicht in sich hinein. Ich glaube, es war Voltaire, der gesagt hat, glückliche Sklaven sind die ärgsten Feinde der Freiheit. Horchen Sie mal in sich hinein. Wir alle sind vermutlich zwiegespalten. Einerseits wollen wir uns gerne als autonomen und selbstständigen Menschen fühlen, unseres Glückes Schmied sein. Und andererseits rufen wir oftmals danach, wir hätten gerne Komfort, wir würden gerne bedient, wir wollen uns nicht um alles kümmern. Und das Gefährliche wird sein in der Zukunft, dass wir als Menschen eine ganze Menge Angebote bekommen werden, wie wir es einfacher haben, wenn wir Autonomie und Verantwortung und Selbstbestimmung abgeben. Und die extreme Form ist Sklaverei. Ein guter Sklavenhalter war wirklich dafür verantwortlich, dass die Sklaven überleben. Es sind Zerrbilder, dass die Leute nur auf den Sklaven rumgetrampelt sind. Also das positive Bild war, den Sklaven geht's gut und die Sklaven haben das Gefühl, dass es ihnen nirgends besser gehen kann als bei ihrem Sklavenhalter. Das ist übrigens auch die produktivste Art, aus den Sklaven Arbeitsleistung herauszukriegen. Also es ist jetzt nicht unbedingt altruistisch, wenn man sich als Sklavenhalter so verhält. Denken Sie dran, wenn Sie die nächsten Jahrzehnte Technikangebote oder Dienstleistungsangebote kriegen, wo Sie Ihre persönliche Balance zwischen Selbstständigkeit und Unbequemlichkeit und bedient werden und Abhängigkeit, wie Sie da Ihre Balance wahren wollen. So, das könnte jetzt so ein erster Durchgang sein über Datenschutz, was ich an der Stelle sehe. Und ich habe sozusagen im Hintergrund noch einen zweiten Teil des Vortrags, wo ich dann eher eingehen würde auf Datensicherheit, was es so an grundsätzlichen Techniken gibt, die Sie benutzen könnten, wie gut die sind. Wir können auch diskutieren, wie umständlich in der Benutzung die sind. Aber vielleicht sollte ich an der Stelle erstmal zumindest kurz eine Pause machen und fragen, wo gibt es Fragen, wo gibt es Diskussionen. Weil um Technik, denke ich, wird es dann teilweise in den nächsten Vorträgen auch nochmal massiv gehen. Also wenn wir das jetzt nicht schaffen würden, wäre es aus meiner Sicht keine Katastrophe.